Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, nach der Ferien, nach der Sommerferien, das erste Mal, wie war es bei dir, Markus?
Sehr schöne Ferien gehabt. Wir waren in der Provence, einer von der schönsten Gegenden der Welt, und ich wieder gefunden habe, es ist schon unglaublich, was die Römer hinterlassen haben. 2000 Jahre ist das Zeug alt und es ist immer noch schön.
Schöner als das, was die heutigen preisgekrönten Architekten anstellen?
Extrem viel schöner. Und wenn ich Architekt wäre, wenn ich so schöne Bauten würde sehen und dann meine eigenen anschauen, ich würde mich glauben, ich weiss auch nicht. Ich würde mich verschiessen.
Also ich bin ein bisschen auf der Insel in Ibiza, habe das von dort aus ein bisschen angeschaut und angehört, was passiert, und es sind ja einige Themen auch passiert. Aber man muss auch noch schauen, was läuft in der eigenen Firma. Du hast sicher auch dir überlegt, was ist das grösste Problem von deiner Firma? Wie heisst sie? Wie heisst sie? Ich habe es vergessen.
Sommer AG.
Das wäre eben gut gewesen.
Nein, Nebelspalter, das sagst du immer wieder.
Das ist genau.
Ja, nein, Nebelspalter ist einfach.
Du hast auf meine Ratschläge nicht einfach reagiert.
Ich so viel. Ich kann gesagt, nicht die ganze Zeit auf dich hören.
Nein, aber du hättest keine absolute Paywall dürfen machen und hättest nicht dürfen Nebelspalter nehmen. Ich glaube, zwischenzeitlich hast du das gemerkt, aber you have only one chance to make a first impression. Und
nein, das finde ich nicht. Das ist ein dummer Spruch, weil so könnte man ja gar nie mehr lernen, weil du immer wieder Fehler machst. Und du hast völlig recht, ich finde, der ganz strikte Paywall war sicher ein Fehler gewesen, das können wir jetzt korrigieren. Ein anderer Fehler, den wir jetzt auch korrigieren, war, dass die Technologie, die wir hatten, zu kompliziert war für uns und dazu geführt hat, dass wir viel zu wenig schnell anpassen konnten, dass wir teilweise auch viel, viel technische Probleme bekommen haben, die wir eben dann nie korrigieren konnten. Das ist viel zu langsam gegangen. Jetzt, Mitte September, kommt eine neue Webseite. Das ist eine ganz gute Nachricht.
Wie lange hast du gebraucht, um das zu merken?
Wir haben eigentlich schon nach einem halben Jahr das gemerkt. Aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage, oder? Du tust dann mal etwas investieren und so weiter und gibst dem alles noch eine Chance und so. Und jetzt haben wir aber gemerkt, das ist zu kompliziert für uns.
Also, das grösste Problem bei uns ist, wir brauchen eine neue Buchhalterin oder einen Buchhalter, 50-60% Stelle. An bester Lage in Zürich, im tollsten Radio, beim grössten, fantastischsten Team. Und es ist schwierig, es gibt keine Fachkräfte. Was man immer wieder hört, das erleben wir jetzt. Und darum an dieser Stelle, also wenn wir mir das Problem lösen und man jemanden kennt oder selber eben da würde in Frage kommen, das wäre grossartig. Auf unserer Homepage haben wir da die Angaben dazu. Aber das ist doch seltsam in der heutigen Zeit, dass es ein riesen Problem kann sein, Fachkraft zu finden, auch bei guten Bedingungen und bei gutem Lohn.
Absolut, vor allem bei so wahnsinnig guten Chefen, wie du bist und wie ich bin. Da müssen wir sich ja wirklich die Zungen abschlecken, wenn man da arbeiten darf. Nein, aber du hast völlig recht, wir haben ja bei Assistentinnen haben wir jetzt auch immer wieder müssen suchen und so weiter. Und es ist jetzt, glaube ich, kommt eine ganz gute Lösung, aber es ist ja so, du hast völlig recht, es ist richtig schwierig, jetzt gute Leute zu finden. Der Arbeitsmarkt ist total ausgerechnet. Und viele, viele Leute gehen gar nicht mehr so richtig auf den Arbeitsmarkt, sondern sagen, hey, jetzt mache ich mal 3 Monate und dann gehe ich wieder 3 Monate auf Thailand. Und das ist nicht ganz einfach.
Also wir haben offenbar gemäss gewissen Parteien zu viele Leute in der Schweiz oder zu viele, die kommen, aber offenbar zu wenig, die für diese Stellen vorhanden sind. Und zum Teil sind sie abgeschwirrt. Ich habe das auch in Spanien gehört. Die sind gegangen und man weiss nicht, wo alle die geblieben sind. Okay, reden wir über die aktuellen Themen, das Ende der CS und die Verantwortung vom Finanzminister Ueli Maurer, der Ukraine-Krieg. Warum noch bis jetzt keine F-16-Flüger, die an die Ukraine geliefert worden sind? Und der Donald Trump natürlich, 4 Anklagen, 91 Anklagepunkte. Also CS und die Verantwortung von Ueli Maurer in der Sonntagszeitung, Chefredakteur Arthur Ruttishauser, ist dir, glaube ich, flüchtig bekannt, die Zeitung kennst du irgendwie, hat eine 4-teilige Serie gemacht und hat gesagt, im November hat es einen Vorschlag auf dem Tisch gehabt von ihm zur Rettung von der CS und hat eine Sitzung angesagt und dann eine zweite Sitzung und hat die abgeblasen, hat nichts gemacht. Ende Dezember hat er dann verkündet, kurz bevor er gegangen ist, alles in Butter, und damit haben wir nur noch eine Grossbank in der Schweiz, wo man offenbar hätte die Idee können retten. Und jetzt müssen wir eigentlich reden über die Verantwortung der Politik. Deiner Meinung ist das valable Analyse.
Nein, das finde ich sehr populistisch und finde es falsch. Erstens, würde ich aber mal
betonen, heißt populistisch?
Ich sage es gerade, Arthur Ruttisauser hat wirklich in meiner Meinung nach eine sehr gute Serie gemacht. Muss man auch wieder mal sagen, zeigt sich einfach, dass er einer der besten Rechercheure ist, was den Finanzplatz betrifft.
Redigieren könnte man seine Artikel ein bisschen besser.
Das ist vielleicht eine andere Frage, aber ich finde wirklich, das ist unglaublich, was er da alles rausgebracht hat. Das ist sehr interessant gewesen. Und du erwähnst Ueli Maurer, sagst, warum finde ich es populistisch? Letztlich haben wir Behörden in dem Land, die spezialisiert sind dafür, dass man CS oder auch ein UBS überwacht hätte. Die sind alles Leute, die absolute Fachkräfte sind und hochzahlt, sehr hochzahlt. Nationalbankpräsident verdient, glaube ich, sogar mehr als ein Bundesrat.
Viel mehr.
FINMA verdient auch mehr. Die Leute haben vor allem versagt, und zwar ganz katastrophal. Wenn man schaut, und das tut der Ruttisauser sehr gut zeigen, der Thomas Jordan, der Präsident, hat nie gesagt, was er will. Er ist nie hingestanden. Er hat immer gesagt, ja, nein, das kommt dann schon gut. Am massivsten finde ich im Januar, wo Karin Keller ihn fragt, ja, könnte man nicht etwas machen? Geben wir nicht mehr Flexibilität? Könnte man nicht etwas machen? Dann sagt er, nein, das kommt schon gut. Und ich meine, wenn der oberste Chefarzt im Spital, der Chirurg, der Spitzenchirurg, sagt dem Hausarzt, ja, nein, ist nicht nötig. Dann muss man nachher nicht den Hausarzt kritisieren. Also Ueli Maurer oder Karin Keller. Karin Keller wird ja auch kritisiert von vielen Leuten. Finde ich völlig daneben. Es ist der Thomas Jordan. Und ich finde, Thomas Jordan muss man zur Rechenschaft ziehen. Ich finde, er ist der grösste Versager in dieser ganzen CS-Geschichte.
Also, ich glaube auch, die Kritik an Thomas Jordan, die ist richtig. Aber der Ueli Maurer ist natürlich zuständig. Er ist der Finanzminister. Er ist in all diesen Gremien gesessen mit diesen Fachleuten, die du erwähnt hast. Und hat müssen agieren. Und in einer Notsituation ist dann eben die Regierung gefordert. Und
nein, das
haben
ich
wir,
nicht.
Das haben wir, haben es erlebt bei der UBS 2008. Dann hat auch die Regierung müssen kommen. Und wo er dann Ende, Dezember noch sagt, es ist alles in Ordnung, lasst jetzt mal ein bisschen arbeiten, dann ist das einfach das falsche Signal gewesen. Dann muss ich einfach sagen, was ist denn das für ein Bundesrat? Er hat auch gesagt, wir haben die beste Armee von der Welt, die ist total marot, die muss man jetzt total umbauen, man redet von 13 Milliarden oder 40 Milliarden, die es braucht. Er hat sich irgendwie um alles foutiert und ist gegangen, ist auch bei den Corona-Hilfsgeldern, die hat er einfach rausgeknallt und man merkt, dass also Gauner das massivst benutzt haben und dass viel von dem Geld einfach weggegangen ist. Und ich weiss, du bist ein Fan von Ueli Maurer. Du lobst ihn immer. Ich glaube, in den wichtigen Situationen, Corona, Armee und jetzt vor allem bei der CS, hat er einfach total versagt.
Ja gut, das ist eben populistisch.
Nein,
das ist nicht populistisch. Du hast einfach etwas gegen die SVP.
Nein!
Ich finde jedes Mal, immer wenn man etwas gegen die SVP... Gestern, als ich gelesen habe, habe ich jetzt schon gewusst, dass wir über das Thema reden und dass du willst über den Ueli Maurer vor allem reden. Nein, Roger, noch eines. Ich bin der Letzte, der den Ueli Maurer nicht kritisiert. Es gibt Sachen, die ich nicht so gut gefunden habe. Zum Beispiel seine Personalpolitik finde ich nicht so gut. Seine Steuervorlagen, finde ich, hat er die meisten nicht so gut gemacht. Also bei der OECD noch hat, hätte ich nie gemacht, finde ich einen Fehler. Nein, er hat Fehler gemacht, die würde ich auch kritisieren. Aber da ist es wirklich falsch, Roger. Da hätte jeder andere Finanzminister, ganz gleich welche Partei, gleich reagiert. Wenn der Nationalbankpräsident in so einer Situation nicht die Führung an sich zieht, er ist der Spezialist, er verdient fast 1 Million für das. Er ist der Mann, und das ist übrigens auch in Amerika so, wenn in Amerika Bankenkrisen sind, ist es Fed und nicht der Präsident, der nachher verantwortlich ist. Der Fed hat dort die grosse Rolle müssen spielen. Und übrigens, ich bin wirklich, da weisst du auch, nie ein Fan gewesen von Philipp Hildebrand. Jetzt muss man von Philipp Hildebrand mal ein Kränzchen winden. Bei der UBS hat er es genau richtig gemacht. Dort hat er gestossen, dort hat er gesagt, wir machen das. Evelyn Wittmer-Schlumpf hätte wahrscheinlich auch nichts gemacht, wenn damals der Nationalbankpräsident gesagt hätte, nein, nein, das kommt schon gut. Dort hat der Philipp Hildebrand gehandelt. CS gibt es nicht mehr, wie die Nationalbank und die FINMA. Ganz teure Behörden, die wir extrem ausgebaut haben in den letzten Jahren, vollkommen versagt haben. Wir haben eine Intensivstation aufgebaut mit Spitzenchefärzten aus allen Ländern. Teuer. Und die haben versagt. Und dann kommt man und sagt, der Hausarzt, der Generalist, der ist schuld.
Was heisst der Hausarzt? Das ist so ein falscher Begriff. The buck stops here, hat der amerikanische Präsident Truman gesagt. Die Verantwortung liegt am Schluss beim Präsidenten, bei der Regierung. Und das war der Ueli Maurer, wenn er die Sitzung und, nicht abgesagt hat. Aber wie seine Sitzung gestern in der Sonntagszeit gestanden ist, dann wäre etwas anderes passiert. Weil dort ist ein Plan auf dem Tisch gelegen, der ziemlich genau dem entsprochen hat, der im März dann haben müssen unter viel schlimmere Bedingungen umgesetzt werden. Und darum finde ich das sehr grotesk, fast ein bisschen. Wenn du sagst, ein toller Artikel von Ueli, von Arthur Ruttis raus, aber da ist ja völlig falsch gelegen. Das ist die Hauptstossrichtung von dem Artikel.
Nein, und er tut das auch nicht so ausstreichen wie du. Und was auch interessant ist, und das zeigt deinen parteipolitischen Bias, den du nicht wegbringst, man könnte genau gleich Karin Keller dann kritisieren. Wieso hat sie denn im Januar nicht dem Thomas Jordan gesagt, jetzt ist fertig, jetzt müssen wir anders machen. Der Bax stops here. Völlig ein falscher Ausdruck für den Schweizerischen Bundesrat. Die Nationalbank ist unabhängig vom Bundesrat.
Aber nicht,
nicht so. Nein, das stimmt nicht. Wenn du eine Bankenkrise hast, ist es vor allem die Nationalbank und die FINMA, die muss handeln. Und ich sage es noch einmal, das sind unglaublich hoch bezahlte Leute. Die sind alle bestens ausgebildet. Der Ueli Maurer und Karin Keller sind beides nicht ausgebildete Ökonomen, sind auch nicht Bankenspezialisten. Es ist grotesk im Vorwurf. Es ist wirklich noch einmal, nicht einmal der Hausarzt will man in deinem Sinn zur Verantwortung ziehen. Es ist die Krankenschwester, die nachher sagt, die ist schuld, weil der Chefarzt nicht operiert hat.
Also nochmal. Es ist nicht der Hausarzt, es ist der Bundesrat, es ist der Hauptverantwortliche vom Ganzen. Und dass du jetzt natürlich auf Karin Keller Sutter gehst, ist im Januar gekommen, die hat sich auch noch ein bisschen einschaffen.
Die hat auch alles richtig gemacht.
Also.
Und der Ueli Maurer hat sehr viele Sachen auch nicht können anders machen, wenn der wichtigste Mann, was die Bankenkrise betrifft, sagt, nein, ist kein Problem. Hey, hör auf, Roger, es ist der Thomas Jordan und es ist eine Zumutung, dass wir nicht mehr über den Thomas Jordan diskutieren, der auch eine ganze, durchaus umstrittene Geldpolitik gemacht hat. Ich finde, es ist dort eigentlich auch Zeit, dass man mal einen Wechsel vornehmen.
Also erstens, Geldpolitik ist offenbar das gewesen, was er richtig gemacht hat. Vielleicht eben das Einzige, wo er sein Augenmerk drauf geworfen hat. Übrigens, der Dirk Schütz, der Chefredakteur der Bilanz, hat ein Buch über das Ganze geschrieben. Das kommt Ende von dieser Woche raus. Ich werde am Donnerstag in einem Doppelpunkt vor Leuten mit ihm ein Interview führen und am Sonntag werden wir das ausstrahlen und dann werden wir nochmal schauen, wie man die Fragen dort kann auch irgendwie beleuchten. Reden wir über den Ukraine-Krieg. Der läuft nicht so, wie man sich im Westen gehofft hat. Die Operation, die man macht gegen die Russen, die Gegenoffensive, ist viel schwieriger, als man gedacht hat. Aber unter anderem, und das sagen alle Militärstrategen, die etwas verstehen, natürlich geht das einfach nicht ohne Luftüberlegenheit. Das hätten die NATO-Truppen nicht gemacht. Und die Frage ist, warum hat der Westen bis jetzt denen die Flugzeuge nicht geliefert? Hat man wirklich einfach Angst davor, dass dann der Putin noch böse könnte werden oder vielleicht eben seine verklausulierte Drohung wegen der Atomeinsätze einsetzen oder was. Tatsache ist, wenn das so weitergeht, wird das ein eingefrorener Konflikt. Da werden nochmal zehntausende Leute auf beiden Seiten von der Front sterben und das wird etwas rauskommen, wo niemand eigentlich will.
Absolut, gesehen genau gleich. Holland und Dänemark wollen ja jetzt liefern, das ist gut.
Aber ist das nicht selten?
Es ist ein komisches Zeichen.
Das, das sind amerikanische Flugzeuge. Logisch. Die Amerikaner haben müssen Zustimmung geben, dass die Holländer und Dänen die können liefern. Selber machen sie es aber nicht. Und dann kommen wir ja noch, jetzt kommen wir schon ein bisschen auf die amerikanische Politik. Vielleicht, dass der Joe Biden in diesem Bereich unter anderem ein bisschen zurückhaltend ist, weil ihm die Republikaner im Nacken sitzen und auf diese Art und Weise, dass er da einfach diesen Schritt nicht gemacht hat. Er müsste mehr machen, nicht weniger.
Erstens hast du recht, er müsste auf jeden Fall mehr machen. Die Amerikaner müssen sehr viel mehr machen, weil sonst wird der Konflikt einfach nie mehr aufhören. Genau wie du sagst, der wird eingefroren. Der dauert nachher 3, 4, 5, 6 Jahre mit unglaublichen Kosten und auch Menschenleben, die dann noch weiter verloren gehen. Das ist klar. Aber zweitens, ich glaube nicht, dass er aus politischen Rücksichten ist, weil letztlich, wenn du schaust, bei den Demokraten, die Zustimmung ist immer noch sehr, sehr gross zu dem Krieg. Auch bei der Unabhängigkeit hat der Biden nicht so ein Problem. Er hat bei den Republikanern ein Problem. Aber wenn er im Prinzip sich gut positionieren will, jetzt auch mit Blick auf die Wahlen, glaube ich, wäre das gar nicht so schlecht. Sondern ja, ich glaube, eher ist es eine Kostenfrage, dass dort langsam weiche Knie bekommen, die Amerikaner, weil sie auch Angst haben, dass ihre Wirtschaft nachher nicht mehr so gut läuft. Das würde Biden sehr treffen, auch in den Wahlen. Aber ja, Ich kann nur das Gleiche bestätigen, was du sagst. Man müsste unbedingt viel, viel mehr liefern. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist bald Sport. Jetzt ist schon wieder Sportsommer. Bald ist Herbst und dann kannst du in Russland fast nicht mehr Krieg führen.
Ja, und vor allem eben die Flugzeuge, vor allem mit ausgebildeten ukrainischen Piloten, die kommen wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Also nach 2 Jahren nach dem Überfall. Und in diesen 2 Jahren ist ja Unglaubliches passiert. Die Ukraine hat sich viel besser verhalten, haben sich viel besser gehalten, wo da der Sturm auf Kiew gekommen ist, haben Territorium zurückerobert. Aber gegen die grosse russische Armee, die sich eingegraben hat mit Millionen von Minen und eben mit diesen Flugzeugen und Hubschraubern, mit diesen Helikoptern, die sie haben, die ungestraft eigentlich die ukrainischen Positionen können einfach verbomben, ohne dass man da etwas dagegenhalten kann, dann kannst du das einfach nicht gewinnen.
Genau, und es zeigt aber auch, dass man am Anfang einen Fehler gemacht hat, oder? Die Russen profitieren jetzt von der Worte, dass es immer so ist, dass es viel einfacher ist zu verteidigen als anzugreifen. Und was ihnen eigentlich am Anfang des Krieges teilweise auch durchaus Schwierigkeiten gemacht hat, hat doch zu wenig Schwierigkeiten gemacht, weil die Ukrainer noch zu wenig stark waren, weil die Russen haben doch sehr viel Territorium können erobern. Und jetzt haben sie das und sie können es eigentlich total gut verteidigen, offensichtlich.
Also, wenn wir schauen, ob das irgendwie doch noch etwas bringt, dass da Bewegung in diese ganz schlimme Situation hineinkommt. Reden wir über etwas, was im Sommer auch noch passiert ist. Du hast das vielleicht am Rand mitbekommen in deinem schönen Avignon, nämlich Donald Trump.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Noch nie ist in der Geschichte von Amerika ein Präsident angeklagt worden. Donald Trump gerade viermal in New York, in Washington, in Florida, in Georgia. Es werden vier geschworene Jurys an 12 Leute, also 48 Leute, werden entscheiden, was mit ihm passiert, ob er ins Gefängnis muss und wie lange oder nicht. Der Trump natürlich will alles verzögern, hat jetzt vorgeschlagen, dass der Prozess von Washington auf 2026 verschoben wird. Das ist natürlich ein klares Zeichen, weil wenn du unschuldig bist, dann willst du, dass der Prozess möglichst schnell durchgeführt wird, dass er weg ist vom Tisch. Und der Donald Trump, der will das verhindern, der wird in der Hoffnung, dass 2026 er erstens Präsident ist und dann das alles vom Tisch wischen kann, sich selber begnadigen kann. Oder, wenn das nicht der Fall ist, kann er sagen, ich bin wieder im Vorwahlkampf. Man kann doch nicht mitten im Wahlkampf einen Kandidaten anklagen, will das auf die Art und Weise verzögern, so wie er das in seinem ganzen Leben bisher sehr erfolgreich gemacht hat.
Ja gut, also erstens ist das normalerweise immer so in Amerika, dass man probiert zu verzögern. Es gibt fast niemanden, der will, dass der Prozess sehr schnell geht.
Die Unschuldigen.
Vor allem bei Unschuldigen, Entschuldigung. Also erstens ist das meistens nicht so ganz klar, wer da für unschuldig gehalten wird. Und umgekehrt, es ist ja logisch, dass er das verzögert. Es ist auch logisch, dass Demokraten unbedingt wollen, dass alle die Anklagen oder die Prozesse nächstes Jahr anfangen, während dem Wahlkampf. Das wäre für Demokraten am besten. Es ist insofern pervers, weil natürlich sehr viele Juristen, gute Juristen, gehen davon aus, dass am Schluss wahrscheinlich nie eine Verurteilung gibt. Höchstens in der ersten Instanz. Das sagt zum Beispiel Alan Dershowitz, den du natürlich gar nicht gerne hast, aber immer noch einer der besten Strafrechtler ist überhaupt, was in Amerika
diskreditiert
gibt.
Diskreditiert bis zum
Letzten. Diskreditiert ist der einzige unabhängige Kopf, den es noch gibt bei den Demokraten.
Du, sag mal,
das ist
der
einzige unabhängige Kopf. Es ist so. Es ist einer der intelligentesten Strafrechtler, den es überhaupt gibt.
Okay.
Und der passt dir jetzt einfach.
Gut, du bringst immer wieder den Dershowitz, der früher mal ein grosser Mann war. Der Donald Trump, der braucht ja unglaublich viele Anwälte. Warum hat sich dann der Dershowitz verweigert, sein Anwalt zu werden? In all diesen Fällen.
Also in dem Alter, wo ich wäre, wie der Dershowitz, würde ich das auch nicht auf mich nehmen. Ich bin auch überzeugt, dass der Donald Trump ganz ein schwieriger Kunde ist. Da hätte ich jetzt auch keine Lust.
Zahlt Rechnungen
aber das
nicht.
Ist nicht, kann sein. Absolut okay.
Das nein, ist okay.
Nein, es ist nicht okay, dass er keine Rechnungen zahlt, sondern es ist völlig okay, dass der Dershowitz das nicht auf sich nimmt. Das finde ich völlig verständlich. Der Punkt ist der. Wir alle sind ja so viele Anklagen, es sind so viele Anklagepunkte, es wird auch alles für gerübelt, was man anrühren kann. Und der Punkt ist eigentlich gar nicht, was ist jetzt juristisch da wirklich wichtig, sondern du hast vorher gesagt, das erste Mal in der Geschichte wird ein amerikanischer Präsident so angeklagt. Jetzt kann man das so sagen, ja, das ist ein ganz schlimmer Präsident. Man kann es aber auch anders sagen, und das ist meine Interpretation. Das erste Mal in der Geschichte von Amerika, einer alten Demokratie, wagt die Justiz wegen Bagatellen. Das meiste sind Bagatellen. Ein Kandidat, der offensichtlich gewisse Chancen hat, wiedergewählt zu werden, anzuklagen, vor Gericht zu ziehen und so weiter. Es ist die Bananenrepublik und es ist die Folge davon, ist eine Katastrophe für das ganze Land, völlig unabhängig von Donald Trump. Ich sage das nur jetzt, damit du es endlich mal weisst. Ich will nicht, dass er noch einmal kommt. Ich will nicht, dass er antritt. Für mich wäre es sogar super. Er würde sofort verurteilt werden und wir hätten endlich das Thema erledigt. Es ist für Republikaner, es ist für Leute, die liberal sind, wie mich, ist es viel, viel besser, wenn jetzt ein neuer Kandidat kommt bei den Republikanern, wie sie würden auf jeden Fall gewinnen. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist eine Katastrophe, wie die Justiz sich da einmischt, wie sie probiert, die Wahlen im Prinzip vorzubestimmen.
Also, das ist jetzt wieder so ein längerer Sermon. Ich kann gar nicht auf alles eingehen. Tatsache ist, man hat Donald Trump nicht können anklagen, während er Präsident war. Alle die Sachen, die man dort festgestellt hat, unter anderem auch im Mueller-Bericht wegen Justizbehinderung, Obstruction of Justice, hat man ihn nicht können belangen. Man hat es eben erst nachher können machen. Und die Banalität, die du erwähnt hast, ist unter anderem, dass er Nukleargeheimnis von Amerika gestohlen hat, sich geweigert hat, die zurückgegeben. Er hat einen Staatsstreichversuch gemacht. Er hat Wahlfälschung gemacht. All das, was er den anderen vorwirft, dass die Wahlen gefälscht worden sind, kommt jetzt aus, dass seine Leute in Georgia sind in die Wahllokale reingegangen. Es ist alles eine Projektion. Alles, was man den anderen vorwirft, macht man selber. Und in Georgia übrigens ist jetzt das Ganze unter einem RICO-Gesetz. RICO bekannt wurde als Gesetz gegen Mafia. Das ist eben, weil man sagt, das ist eine kriminelle Vereinigung, die er hat. Man hat dann 18 andere auch noch dort eingeklagt. Und gegen das kann dann Donald Trump nichts machen. Nicht einmal der Gouverneur könnte ihn begnadigen. Nicht einmal er selber könnte sich begnadigen. Und darum hat er unglaublich viel Angst. Und was macht er? Er diffamiert Ankläger, er diffamiert Richter etc. und hofft auf die Art und Weise, die Leute in der Jury zu diffamieren. Es hat schon solche erste Fälle gegeben. Das ist seine Taktik und ich hoffe, dass sie nicht funktioniert.
Also erstens müssen wir gar nicht auf alles eingehen. RICO wird wahrscheinlich überhaupt keine Rolle können spielen. Wall Street Journal sagt, das ist total an den Haaren herbeizogen. Wir haben das seinerzeit schon kritisiert in den 90er Jahren, wo der Rudy Giuliani das gemacht hat in Amerika gegen Wall Street. Das war auch bei ihrer Weich. Es ist eben nicht Mafia, was dort gelaufen ist. Zweitens,
aber gesetzt in Georgia
Sachen,
sind
alle die Sachen, die du jetzt erwähnt hast, ist so masslos übertrieben. Man kann es gar nicht mehr ernst nehmen. Staatsstreich, Verschwörung, alles der Schrott. Mueller-Untersuchung ist 3 Jahre gegangen. Du hast gesagt, ja, Obstruction of Justice hätte man nachher nicht können belangen. Man hat es nicht belangt. Man hat es nie belangt.
Man hat nicht können.
Er ist schon lange nicht mehr Präsident.
Nein.
Er hat jetzt 3 Jahre Zeit gehabt. Roger, es ist politische Justiz und das macht Amerika kaputt. Und es wird Amerika noch mehr kaputt machen, wenn immer klarer wird, was die Familie Biden gemacht hat. 20 Millionen haben sie bekommen von Chinesen, von Russen, von Ukrainern, von Kasachen. Oligarchen, üble Oligarchen zum Teil, die einfach 20 Millionen geben dem Hunter Biden, weil das so ein genialer Berater ist, auch einem guten Buchhalter vielleicht in deiner Firma. Ein super Typ, dem gibt man einfach 20 Millionen. Es ist so offensichtlich, dass das stinkt. Dort wäre viel mehr nötig, dass die Justiz von der anschauen. Aber die Justiz unter der Führung von Joe Biden tut das verschleppen, hat es behindert. Es gibt 2 Whistleblower, kannst du das mal lesen, die Zeugenaussagen. Sehr, sehr glaubwürdig. Kannst sie ja hören selber, wie sie darüber reden. Das ist völlig klar. Und der Punkt ist der, ich finde, beide Verfahren sollte man abbrechen, aufhören. Im November 2024 soll der Wähler entscheiden, will die Trump oder will die Biden. Dass man das über die Justiz probiert auszutragen, das macht das Land kaputt.
Also nochmal, es ist ja logisch, dass immer der Hunter Biden muss kommen. Übrigens Chuck Grassley, der Senator von den Republikanern, hat gesagt, es ist nicht wichtig, ob der Joe Biden schuldig ist oder nicht. Wir müssen das einfach immer wieder bringen. Man muss auch sagen, der Hunter Biden ist sicher eine fragwürdige Figur, hat ausgenutzt, dass er Biden heisst. Das haben viele andere gemacht, schon beim Clinton und beim Bush etc. Oder der Jared Kushner, der ehemalige Berater von Trump, der im Gegensatz zum Hunter Biden nicht eine Funktion gehabt. Der Hunter Biden hat nie eine Funktion gehabt, ist eingesetzt worden im Nahen Osten und hat dann nachher für 2 Milliarden, nicht 20 Millionen, für 2 Milliarden hat er sich Geld von den Saudis gegeben lassen, weil er dort beim Mohammed bin Salman hat können hübeln. Das ist die Situation. Wenn man das beides miteinander irgendwie vermischt, dann will man einfach nur Verwirrung schaffen. Das eine ist ein Staatsstreich. Nein, das sollen wir verurteilen. Und es gibt jetzt auch ein Special Counsel.
Ja, der Joe Biden sollte drankommen. Er tut noch E-Mail. Er hat E-Mail-Adresse mit einem anderen Namen. Wieso echt? Wieso hat die Familie Biden etwa 30 Shell Companies geschaffen? Roger, es stinkt zum Himmel. Es ist so offensichtlich, dass der Vizepräsident Joe Biden wahrscheinlich der korrupteste Politiker ist, den Amerika je gehabt hat. annähernd solche Sachen hätte man noch nie nicht beim Trump können nachweisen. Ja. Kushner ist ganz ein Billiger, den du jetzt hier bringst. Kushner hat das alles gemacht, nachdem der Trump schon lange nicht mehr Präsident war, schon niemand daran geglaubt hat, dass er Präsident wird. Völliger Blödsinn.
Also niemand daran glaubt, außer 68% der Republikaner, die immer noch auf seiner Seite sind. Nein, das ist natürlich völlig falsch, was du jetzt wieder sagst. Wir haben überhaupt keine Beweise. Null. Null. Null
Beweise. 20 Millionen Beweise. Nein. 20 Millionen Bankauszüge. 20 Millionen Bankauszüge anhand der Biden.
Moment.
Wieso kommt anhand der Biden 20 Millionen? Kommt deine Tochter 20 Millionen? Einfach so. Von einem Chines. Wieso echt?
Also, dass man einen Vorteil holt und sich sichert, eben, wenn man einen berühmten Namen hat, das ist in Amerika üblich. Das ist vielleicht moralisch verwerflich. Ist es juristisch falsch? Das soll jetzt abgeklärt werden. Das wird abgeklärt werden. Und darum, dass du immer und die Republikaner, die so in Panik sind, weil sie sich von dem Donald Trump, wie auch du, nicht richtig lösen können, weil sie wissen, der wird der republikanische Kandidat. Und sie wissen, dass sie die Wahlen werden verlieren, weil die klare Mehrheit der Amerikaner sagen, sie werden nie mehr für den Trump stimmen. Sie sind in so einer extremen Situation und versuchen das eben mit all diesen Hand der beiden Geschichten, wo die sollen das abklären. Und wenn er angeklagt wird, soll er angeklagt werden.
Ja,
und wenn er
angeklagt
ist, und wenn er verurteilt ist, soll er in die Kiste gehen.
Das hätte man ja wollen abklären. Nachher hat der Justizminister unter den beiden immer geschaut, dass das nicht abgeklärt wird. Lass mal die Zeugenaussagen von der Whistleblower. Ist völlig klar, Roger. Es ist eine Verschleppung, es ist eine Politisierung von der Justiz im Gang in Amerika. Und Demokraten sind zum grössten Teil für das verantwortlich. Und Demokraten werden mal einen unglaublich höheren Preis zahlen, wie sie jetzt eine Institution nach der anderen zerstören in dem Land.
Zerstören tun die Leute das, die die Institutionen verunglimpfen und sagen, das FBI muss abgeschafft werden, die Polizei darf kein Geld mehr bekommen. Und der Bill Barr, der ehemalige Justizminister, der total instrumentiert worden ist vom Donald Trump, der ihm jahrelang köbelt hat, der hat gesagt, es ist ein klarer Fall, den wir da sehen, unter anderem in Florida. Das ist Justizbehinderung und das ist ganz klar, das geht gar nicht. Weil erst so lange ist er der Lakai von Trump, bis er gemerkt hat, jetzt geht es nicht mehr weiter. Markus, ihr seid jetzt in einer schlimmen Situation. Der Trump wird Kandidat.
Für das bin ich viel zu gut gelaunt. Also wenn ich den Joe Biden anschaue, dann muss ich sagen, viel Glück, Roger, mit dem Joe Biden als Kandidat. Viel, viel Glück. Aber wie gesagt, Donald Trump, es ist noch alles offen. Ich finde, es ist unberechenbar. Und ich sage jetzt noch ein paar Prognosen, damit du nachher dich wieder aufregen kannst. Erste Prognose, Joe Biden wird nicht Kandidat sein, er wird sich zurückziehen. Einerseits aus gesundheitlichen Gründen, andererseits für die Hand der Biden. Das ist brandgefährlich für den Joe Biden. Das ist extrem gefährlich. Es ist so offensichtlich. Ich habe genug gelesen.
Wieso haben sie bis jetzt noch nicht gebracht?
Weil das Justizministerium alles verhindert hat. Der Sonderermittler, die sie jetzt eingesetzt haben, plötzlich nach zwei Jahren, geht nur darum, dass der Joe Biden vor der Wahl, dass nichts mehr passiert vor der Wahl. Das ist ganz einfach.
Aber sie haben den Sonderermittler.
David Weiss ist der, der einen Kopfendeckel zwei oder drei Jahre das verschleppt hat. Nein, es ist, Roger, ich habe noch nie so etwas erlebt in Amerika. Findest du es so krass? Und wenn du nachher so sagst, nein, das ist völlig normal, Entschuldigung, dann hast du eine richtige zynische Auffassung von Amerika. Das ist nicht wahr. Das ist beim Bush nicht so gewesen. Das ist beim Clinton zum Teil ein bisschen so gewesen, weil die Foundation die Leute natürlich benutzt haben, wie sie gewusst haben, Hillary wird vielleicht noch Präsident. Es ist beim Obama überhaupt nicht der Fall. Es ist auch beim Jimmy Carter nicht der Fall gewesen und so weiter. Nicht einmal beim Nixon. Es ist grauenhaft, was der Joe Biden und seine Familie da abgeliefert haben. Und ich hoffe, dass er mal zur
Also bring mal einen Beweis und ich möchte dir jetzt einfach sagen...
20 Millionen
nein.
Ist bewiesen. Es ist bewiesen, dass sie die 20 Millionen überkommen und man hat keine Ahnung, was ist die Gegenleistung. Eine Gegenleistung ist, dass die Russen sind. Die eine Oligarchin, Bürgermeisterin gewesen, Witwe vom Bürgermeister von Moskau, komischerweise nicht auf dieser Sanktionsliste ist, wo du so gut findest, ich finde sie auch gut, 3,5 Millionen hat sie gezahlt, am Hand der Biden. Also hör doch auf.
Also wenn das dann abgeklärt ist und der Joe Biden dort involviert ist, können wir darüber reden. Bis jetzt null Beweis. Null Beweis. Und das, obwohl untersucht wurde, ist übrigens der David Weiss, wo du gesagt hast, der Richter ist eingesetzt worden von Donald Trump.
In Delaware. In Delaware.
Ja.
Im Heimatstaat von Joe Biden. Wo niemand eingesetzt wird, ohne dass der Joe Biden es wörtlich mitbringt.
Was heisst, wenn es der Trump gemacht hat? Also der Joe Biden ist im Wahlkampf. Er ist gut unterwegs, wenn man schaut, was er alles angebracht hat. Infrastructure oder Chip Bill und so weiter. Inflation, die runtergegangen ist, hat aber tiefe Werte in Bezug auf Zustimmung. Das wird ein schwieriges Rennen sein für ihn. Aber ein viel größeres Problem von Donald Trump, der ja gesagt hat, in einem Tweet, If you go after me, I'm coming after you. Jeder, der mich irgendwie attackiert, der wird ich abhauen. Und das macht er jetzt offenbar gegen Zeugen und gegen Jurymitglieder und Richter etc. Und das kann noch möglicherweise ganz viel Probleme schaffen, weil das kannst du in Amerika nicht machen. Und das lohnt sich die Richter auch nicht bieten. Und möglicherweise wird er da, wenn er mit seinen Provokationen weiterfährt, weil er das Gefühl hat, ich bin ja geschützt, ich bin der Donald, ich habe ja so viele Millionen hinter mir, wird es da noch zusätzlich Probleme geben. Wenn er da nicht aufhört, geht jetzt übrigens auch nicht an die Debatte mit den Republikanern, sondern geht zum Tucker Carlson. Also er wollte sich nicht einmal stellen an einer Diskussion.
Das, wenn ich 35% vor dem DeSantis wäre, muss ich das nicht machen.
Es sind Regeln.
Der Punkt ist einfach, Roger, alles da, was du jetzt so irrsinnig findest und wo deine Demokraten so vorwärts treiben, die ganzen Justizverwicklungen von Donald Trump, bis jetzt haben sie ihm null geschadet, im Gegenteil. Es wird immer deutlicher, dass der Donald Trump extrem von dem lebt. Und alles da, was du vorher gesagt hast, das schadet ihm gar nicht, sondern es macht ihn erstens sicher zum Kandidat der Republikaner. Und je nachdem, was bei den Demokraten passiert, ist es aus meiner Sicht heute, das sage ich heute als Prognose, und ich betone, ich will es nicht, aber als Prognose ist, der Donald Trump hat grosse Chancen, dass er wiedergewählt wird, wenn es so weitergeht.
Gut, also es hat ihm mehr Zustimmung gebracht bei seiner Gemeinde, bei seinem Kult, bei seinem Mega-Universum, bei den Independent People, die er braucht unbedingt, um die Wahlen zu gewinnen, ist genau das Gegenteil der Fall. Also er wird sicher gewählt von den Republikanern, weil die sind so fanatisch auf ihn, weil sie keine Alternative haben, weil der Ron DeSantis, den du super gefunden hast, weil das ein riesen Pfeifen ist und sonst niemand rum ist.
Beste Governor, was es überhaupt gibt. Amerika hat eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ja. Schauen wir mal Zahlen an von Florida, vergleichen sie mit Kalifornien und New York. Zwei Staaten, wo die Demokraten vollkommen ruiniert worden sind, kaputt gehen, wo die Leute vorspringen.
Wir sind am Schluss von der Sendung.
Ron DeSantis wäre sehr gut gewesen.
Gut, der Ron DeSantis ist verbrannt und wird am Mittwoch wahrscheinlich so eine miese Falle machen. Meine Prognose bei dieser ersten Debatte, dass er dann völlig weg ist und Donald Trump schaut das von außen zu und grinst dazu. Okay, wir werden möglicherweise das Thema Trump noch ein, zwei Mal behandeln müssen. Also, wir sind wieder da. Also, Roger gegen Markus, das ist jetzt die erste Sendung nach der Ferien gewesen. Die nächste kommt nächste Woche. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit, schönen Abend und viel Vergnügen.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der EMI. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.